Guten Morgen. Ja, ich werde gleich mit dem Mikro rumlaufen, was ihr alle schätzt und liebt, wenn das passiert. Ich habe gestern, Markus, vielen Dank, vielleicht ja, später mehr dazu, ist ein guter Vorsatz, würde ich sagen. Gestern stand passend in der Stuttgarter Zeitung, in der Wochenendbeilage, was zu Vorsätzen. Ich zitiere mal ein paar bedeutende Persönlichkeiten, die mehr oder weniger bekannt sind. Also zum Beispiel sagt da ein Johann Nestroy, das ist ein Österreicher, ein Dramaturg oder sowas. Gute Vorsätze sind grüne Früchte, die abfallen, ehe sie reif sind. Oder der gute Vorsatz ist meistens ein Fahrplan ohne Eisenbahnzüge, sagt Gustav Knuth, ich glaube, das war ein Schauspieler im vergangenen Jahrhundert. Oder letztens Theodor Fontane, der bekannte Schriftsteller, die Natur ist stärker als die Vorsätze. Für Markus übersetzt, die Natur in deinem Fuß ist stärker beim Gaspedal als deine Vorsätze. Diese Vorsätze eint Pessimismus, was die Einhaltung der Vorsätze angeht. Ich hoffe auf Besseres, Markus. Die Umsetzung wird eher nicht erwartet hier. Es gab noch übrigens 6, 7 andere. Wer will, dem kann ich die zuschicken. Aber ich glaube, bis auf einen einzigen Spruch waren alle negativ. Welche besseren Erinnerungen habt ihr vielleicht an Vorsätze? Oder ich habe geschrieben gestern alternativ auch, was für Vorsätze habt ihr für 25? Nicht allzu privater Natur, muss nicht sein, aber diese zwei Möglichkeiten. Also es wäre schön, wenn jemand vielleicht eine Anekdote hätte zu einem Vorsatz, den er schon mal gefasst hat. Oder was hat er für die Zukunft, für das Jahr 25 sich vorgenommen? Jetzt bräuchte ich Wortmeldungen per Hand. Jetzt habe ich extra gestern geschrieben, oh, danke Alissa, du rettest diesen Einstieg hier.
Die Bibel komplett durchlesen, in einem Jahr.
Das wird Manuela freuen, die Bibel durchlesen. Ja, das ist ein sehr, sehr, sagen wir mal, steiler, anspruchsvoller Vorsatz. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und allen anderen, die das heimlich auch sagen, aber sich nicht dazu, denken, aber sich nicht dazu bekennen. So, gibt es noch weitere? Ihr scheint alle die Zeitung gestern gelesen zu haben. Bringt eh nichts mit den Vorsätzen, oder? Nicht mal ein Vorsatz kurz für die nahe Zukunft. Für das Jahr 25. Ah.
Ich möchte vielleicht ist es lustig, aber ich möchte mehr Kohl essen dieses Jahr.
Sehr gut. Ich sage weiter nichts dazu.
Ich habe, wie Alissa, mir auch vorgenommen, in diesem Programm teilzunehmen, die Bibel durchzulesen, und ich möchte es nicht so angehen, wie du gerade sagtest, so nach dem Motto, schaffe ich eh nicht, sondern ich freue mich so richtig auf dieses Jahr und bin gespannt, was Gott uns sagen wird.
Ja, das ist schön, das ist schon einiges, wenn man die Dicke der Bibel anguckt, beziehungsweise die Seiten sind ja so dünn. Die Bibel hat viele Seiten, wie wir wissen, und das ist schon ehrgeizig, aber auf jeden Fall ein Segen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, unsere Vorsätze, und ich bin sehr froh, dass das mit dem Kohl gesagt wurde, die haben alle eines gemein. Es wird ein Anspruch an uns erhoben. Also durch uns selber natürlich. Ich hätte jetzt auch sehr viele Vorsätze für euch. Ihr wart ja so zurückhaltend mit Melden. Also wer einen Vorsatz von mir haben möchte, ich kann alle gratis nachher verteilen. Aber so normalerweise werden Vorsätze ja von einem selber gefasst. Ja, was ist für mich eine Herausforderung? Was ist ein Anspruch? Was soll ich Gutes leisten? Für mich oder für andere? Oder was soll ich unterlassen? Also unterlassen zum Beispiel einer der berühmtesten Vorsätze, ich will abnehmen. Was soll ich also unterlassen? Das Essen, zumindest die Menge, etwas reduzieren. Wenn man mir also vorschlagen würde, iss mehr Schokolade dieses Jahr, dann würde ich antworten, echt, was, noch mehr? Aber so ein richtiger Anspruch an mich wäre es nicht. Ich würde es locker schaffen. Ich würde auch, was weiß ich, gestern habe ich gelesen vom Dry January, also dem trockenen Januar, das heißt kein Alkohol trinken, für mich überhaupt kein Problem, ich mag Alkohol überhaupt gar nicht. Kein Anspruch halte ich wahrscheinlich ein, sogar noch die restlichen 11 Monate danach. Das sind Vorsätze, also Vorsätze, beziehungsweise ich soll es so sagen, Vorsätze sind immer ein Anspruch und eine Herausforderung. Und sie sollten nach Möglichkeit gut sein, also gut für mich, gut für andere. Und als ich die Jahreslosung von diesem Jahr angeguckt habe, habe ich mir gedacht, die Jahreslosung ist auch sowas wie ein guter Vorsatz. Kennt ihr denn die Jahreslosung? Bei mir war sie so ein bisschen unter dem Radar. Kennt jemand die Jahreslosung? Du kennst sie, Tina, aber du möchtest jetzt nicht so wie in der Schule die Musterschülerin sein. Also sie steht im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 5. Und jetzt wäre es gut, wenn die Projektion starten würde. Habe ich vielleicht die Synchronisation hier vergessen? Nee, müsste passen. Also, ich lese vor, 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft aber alles und das Gute behaltet. Ich würde mal sagen, dieser Vorsatz ist eher unumstritten gut. Ich glaube, den unterschreibt hier jeder, ob man jetzt an Gott glaubt, an Gott nicht glaubt. Ich glaube, prüft aber alles und das Gute behaltet. Gar kein Problem, kann man so einfach abnicken. Also eigentlich ähnlich wieder wie die Losung vom Jahr 24, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen, so ähnlich, kann man einfach abnicken. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Paulus, der das geschrieben hat, hat diesen Appell, diese Aufforderung ans Ende seines Briefes, seines ersten Briefes an die Thessalonicher gesetzt. Und wer die Bibel sehr gut kennt, der weiß, dass an diesem Ende des Briefes sehr, sehr viele solche kurzen, knappen Aufforderungen sind. Ganz viele kurze Appelle, eine ganze Reihe. So bist du so, wie wenn der Paulus wenn der Postbote vor der Tür gestanden wäre, noch schnell alles Wichtige, das Allerwichtigste aufgeschrieben hätte, damit die Thessalonicher auch ja noch alles mitnehmen, was von Bedeutung ist und gleichzeitig er zu wenig Zeit hat, das auszuformulieren. Im Ergebnis heißt es, dass alle diese kurzen, knappen Aufforderungen sowas wie Jahreslosung für die nächsten Jahre für uns sein könnten. Nicht alle sind vielleicht so ganz unumstritten, aber sie taugen als Losungen. Ich lese mal ein paar vor, damit ihr ein Bild habt. Manche werden sie kennen. In Vers 16 steht, seid allezeit fröhlich. 17, betet ohne Unterlass. Vers 18, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dann, den Geist löscht nicht aus. Und der Vers direkt vor der Losung, prophetische Rede verachtet nicht. Zurück zu Vers 21, also den Folgevers zur Jahreslosung. Warum hat wohl Paulus das auch noch aufgeschrieben? in der Reihe der anderen, die er auch noch unbedingt loswerden wollte. Klar, das klingt natürlich gut, was hier steht. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer bohren, ein bisschen analysieren, dann fällt einem zuerst vielleicht auf, diese Losung ist, dieser Vers ist notwendig. Ich würde sagen, da sind wir uns auch einig, das ist eine notwendige Aussage. Und zwar schon seit sehr langem, nämlich seit Adam und Eva ist das eine notwendige Aussage, ein notwendiger Appell. Adam und Eva übertreten Gottes Gebot und das ist der Anfang des Bösen in der Welt. Der erste Schatten, der sich auf diese Welt legt, der erste Schatten im Paradies. Es gibt nicht mehr nur Gutes, es wird notwendig, Dinge zu prüfen. Und passenderweise, oder soll ich sagen ironischerweise, bekommen Adam und Eva mit dem sogenannten Sündenfall, mit ihrer ersten Sünde, die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Denn was sie falsch machen, was ihre Übertretung ist, ist, dass sie vom Baum der Erkenntnis essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das ist nachzulesen in 1. Mose 3, Vers 6 und 7. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie Gottes Gebot übertreten, eben von diesem Baum nicht zu essen, ab da ist auch notwendig, diese Fähigkeit zu haben, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Denn die Sünde oder das Böse, das wissen wir sehr wohl alle, hat seit Adam und Eva sicherlich nicht abgenommen in der Welt. Es ist also notwendig. Und zweitens, wie wir jetzt gerade gesehen haben, der Mensch kann es auch. Ich habe jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung gelesen oder gar selber durchgeführt, aber ich möchte ganz gern behaupten, dass es seit Adam und Eva beim Menschen auch angelegt ist, diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse machen zu können. Es gibt die Fähigkeit, es hat in der Geschichte der Menschheit, hat sich das oft gezeigt, dass auch die allerschlimmsten Verbrecher, ich möchte jetzt mal geistig Umnachtete ausschließen, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber selbst allerschlimmste Verbrecher wussten, wann sie genau Böses tun. Ja, das gibt viele Zeugnisse, Hinweise darauf, dass das dem Menschen sehr wohl bewusst ist. Vielleicht nicht allen gleich, aber auf jeden Fall gibt es dafür ein Gespür, ein Gewissen. Wir halten also mal fest, es gibt zwei Aspekte, und zwar zu der Frage, warum warum prüfen? Es ist notwendig. Und zweitens, der Mensch kann es. Was heißt dieser Appell nun ganz konkret? Prüft aber alles. Ja, was heißt prüfen? Prüfen heißt, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, sich auch gewissermaßen einer Sache auszusetzen. Nicht unbedingt ausliefern, das nicht, das wäre wahrscheinlich zu viel, aber sich einer Sache oder einer Situation auszusetzen. Als Beispiel, vielleicht auch kein so ein tolles Beispiel, wenn ich am Buffet stehe und ich irgendwie gerne was auf meinen Teller nehmen würde, was ich gerne esse. ob's, was mir schmeckt. Also nicht unbedingt, was meinem Vorsatz entspricht, sondern was mir schmeckt. Muss ich zumindest das Essen mal riechen oder schmecken, um das beurteilen zu können? Ich sage, das ist nicht so ein tolles Beispiel, weil man am Buffet wohl nicht irgendwie anfangen sollte, sich Sachen rauszupicken, an ihnen zu riechen oder sie dann auch zurückzulegen. Das wäre schwierig. Aber um zu wissen, was ich möchte, muss ich was prüfen beim Essen. Ja, vielleicht ist ein besserer, auch ein wichtigeres Beispiel hier, wenn man in der Wildnis ist und irgendwie merkt, die Vorräte sind ausgegangen, ich muss jetzt irgendwie mich im Busch mit irgendwelchen Pflanzen, von welchen Pflanzen ernähren. Was macht man da? Man fängt an, Dinge zu prüfen. Jetzt werden natürlich die Royal Rangers als Experten gefragt. Ja, Alissa, du korrigierst mich, wenn ich es falsch sage. Ich habe mal gelesen oder gesehen, weiß nicht, ob es eine Sendung war oder so, dass man zuerst, wenn man eben Hunger hat und nichts, das nicht das Normale zu essen, dass man dann irgendwelche Dinge, die man gerne essen möchte, an die Lippen führt und an den Lippen ein bisschen reibt. Und wenn die Lippen, also als Vorstufe zur Schleimhaut im Mund, aber jetzt wissenschaftlicher werde ich nicht, wenn die Lippen reagieren, negativ reagieren, dann sollte man es auf keinen Fall essen. Wenn sie nicht reagieren, dann wäre die nächste Stufe, es in den Mund zu nehmen und zu prüfen. Und wenn da irgendwie nachteilige Reaktionen entstehen, dann auch ausspucken. Und wenn dann auch noch nichts passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass es zumindest mal nicht schädlich ist. Ja, das wäre also sozusagen eine lebenswichtige Prüfung. Weil wenn, wenn man nicht isst, dann stirbt man. Wenn man es nicht prüft, stirbt man vielleicht auch. Es ist also wichtig zu prüfen. Und prüfen heißt, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen. Soweit das Beispiel. Was sich mit einer Sache auseinandersetzen. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass man keine Scheuklappen aufsetzt. Es bedeutet, dass man ein Stück weit auch furchtlos ist. Das wiederum zeigt mein Beispiel vom Überlebenstraining schon ganz gut. Paulus nennt im Thessalonicher Brief jetzt keine Beispiele, aber zunächst denkt man vielleicht, dass es da ganz geistlich darum gehen könnte, wenn es heißt, keine Scheuklappen aufsetzen, dass wenn jemand vielleicht eine Prophetie hat, das ist direkt der Vers davor, oder eine Glaubenserkenntnis hat, dass man überprüft, ob das gut ist. Ja? Stimmt das? Kann ich das für mich behalten? Ich denke aber, wenn hier steht, prüft aber alles, also die Betonung hier auf alles, dann kann man das Feld ruhig weitersehen. Vielleicht tut jemand irgendwas und ich stehe vor der Frage, ob das nachahmenswert ist. Ganz allgemein. Letztlich geht es ja eigentlich um alle Lebensbereiche. Alles ist irgendwie gut oder nicht so gut oder vielleicht sogar böse. Das können irgendwelche Anschaffungen sein, das können Verhaltensweisen sein in allen möglichen Situationen, bei der Arbeit, in unserer Freizeit. Selbst Sport kann vielleicht gut oder böse sein, das weiß jeder. Also ich weiß es auch ganz besonders. Ich habe nämlich, seit ich das letzte Mal Sport gemacht habe, eine Rippenprellung, aber es ist eine andere Art von böse, das ist eher schmerzhaft. Ich glaube nicht, dass es besonders christlich ist, wenn man vor allen möglichen Dingen einfach nur flieht aus Angst, dass man was falsch macht. vielleicht ein umstrittenes Beispiel. Also ich kenne das aus Gesprächen. Ich bin ein absoluter Unterstützer der Schulmedizin. Aber im Umkehrschluss heißt das nicht, dass alles, was nicht Schulmedizin ist, gleich irgendwie eine Geisterbeschwörung ist. Ja? Also prüft alles, das Gute behaltet. Flieht nicht einfach aus Angst, etwas falsch zu machen. Man muss sich gewisserweise furchtlos mit etwas auseinandersetzen. Das bedeutet keine Scheuklappen. Scheuklappen. Genau. Also, vielleicht noch dazu. Furchtlos sein. Prüfen heißt noch mehr. Prüfen heißt, und hier muss ich schon wieder ein bisschen auch eingrenzen, Prüfung heißt, nicht alles kritiklos zu umarmen. Also für Pfadfinder nochmal das Beispiel von vorhin. Alissa hat mich bisher noch nicht korrigiert. Wenn man jetzt in der Wildnis hinter Eglosheim, wenn man jetzt in der Wildnis drauf losprescht und ohne Prüfung isst und trinkt, was einem in den Weg, was einem über den Weg läuft, läuft, das ist schon ein bisschen unappetitlich, also was da rumsteht, da gefährdet man sich. Keine kritiklose Umarmung bei aller Furchtlosigkeit. Ein bisschen Abstand halten, eine kritische Distanz halten, tut schon Not. Also zum Beispiel nicht jedem alles abnehmen, was er über unser Leben, über die Gemeinde, über den Glauben, über Werte erzählt. Prüfen. Kritischer Abstand, keine naive Umarmung. Das ist Prüfen. Also. Ihr habt nichts zu schreiben, deshalb dauert es jetzt einfach, wenn ihr mal nur mitliest. Keine naive Umarmung. Und hinterher hätte man dann die Rechnung, die man gar nicht haben möchte. Und vielleicht zuletzt heißt Prüfen auch, mach mal du für mich, geht bei weitem nicht immer. Natürlich haben Menschen mit mehr Erfahrung, die vielleicht auch älter sind, mehr Autorität und man kann die schon was fragen. Ich denke da natürlich in erster Linie an die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Ist ja klar, dass die Eltern da auch mal was sagen, man alles selber prüfen muss als Kind. Klar, oder einfach bei erfahreneren Menschen ist Rat einzuholen sicherlich nicht verboten und wir können da auch Menschen vertrauen. Es gilt natürlich, in Klammern bemerkt, auch aus Fehlern anderer zu lernen. Es gibt ja diesen Spruch, nur der Dumme muss jeden Fehler selber machen. Und vieles ist sicherlich auch gar keine Frage der Prüfung oder zumindest keine der ausgiebigen Prüfung, sondern ist klar falsch und richtig. Also über die rote Ampel fahren würde ich als klar falsch bezeichnen oder in der Zone 30 zu schnell fahren wäre auch klar falsch. Da muss man nicht lang prüfen. Die Prüfung übernimmt da sowieso jemand anderes, wie der Markus berichtet hat. Ja, das ist keine Frage der ausgiebigen Prüfung. Paulus gibt hier aber den Thessalonichern eine Verantwortung. Wenn er nicht schreibt, lasst die Ältesten, die Gemeindeleitung alles für euch prüfen, sondern er sagt einfach allen Thessalonichern, prüft aber alles, das heißt, er erklärt sie für mündig. Und er hat einen guten Grund dazu, das zu tun. das den Thessalonichern, und ich denke, wir dürfen das gerne auch auf uns übertragen, auf alle Nachfolger Jesu, das denen zuzumuten. Warum darf er das? Warum darf er sie für mündig erklären? Natürlich, weil wir als Nachfolger Jesu dazu ausgerüstet sind, und zwar besser als jetzt nur allein durch ein gutes oder ein schlechtes Gewissen. Uns ist der Heilige Geist gegeben. Seine Nachfolger, Jesu Nachfolger, haben den Heiligen Geist bleibend in sich. Und das ist eine Quelle der Weisheit, der Erkenntnis, der tiefen Erkenntnis, die man nutzen sollte. Johannes 14, Vers 26 steht, dass der Heilige Geist unser Lehrer ist. In der Apostelgeschichte oder auch im 1. Korintherbrief steht, wie der Heilige Geist Menschen befähigt, unter anderem Geister zu unterscheiden, also zur Prüfung von Gut und Böse. Wir können es. Wir sind ausgerüstet durch den Heiligen Geist. Das wird immer kleiner. Ich hoffe, ihr könnt noch lesen. Ja, denke ich schon. Übrigens, dieser Heilige Geist wird auch beschrieben, unter anderem im 2. Timotheusbrief, in dem bekannten Vers, dass er kein Geist der Furcht ist, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also genau diese Eigenschaften brauchen wir auch zur Prüfung aller Lebenssituationen. Ich erinnere mich noch, dass der Heinz gesagt hat in seiner Predigt zuletzt, dass Furcht normal ist. Das ist so. Wir sind einfach als Menschen der Furcht ausgeliefert. Wir fürchten uns einfach manchmal. Es ist normal. Aber sie darf uns auf jeden Fall nicht beherrschen und sie muss uns auch nicht beherrschen. Mutig prüfen ist zulässig, ist erforderlich. Und jetzt denke ich, weiß jeder, was prüfen bedeutet, auch wenn meine Aufschriebe vielleicht nicht durchgängig so klar sind. Prüfen heißt, sich auseinanderzusetzen, ohne Scheuklappen, aber mit kritischem Abstand, und wir sind dazu befähigt. Ganz kurz zum Abschluss noch zum zweiten Teil: und das Gute behaltet. Das habe ich jetzt schon zwar angesprochen, ich habe euch auch schon ein bisschen gesagt, was das beinhaltet, aber vielleicht nochmal ganz ausdrücklich: das Gegenteil von gut, wie Paulus das im Thessalonicher Brief schreibt, ist Böses. Und im Kontrast sieht man ganz gut, was gut bedeutet, nämlich das Gegenteil von Böse. Und das ist mit gutem Grund das Gegenteil. Im nächsten Vers steht nämlich, Vers 22, meidet das Böse in jeder Gestalt. Also, gut, Gegenteil von Böse. Und wenn wir jetzt noch auf das Behalten eingehen, gut behalten ist das Gegenteil von meiden. Meidet das Böse in jeder Gestalt, das Gute behaltet. Ich habe natürlich einige Übersetzungen gestern angeguckt dazu, aber im Grunde sagen sie nichts anderes. Meine eigene Übersetzung würde dazu lauten: haltet euch an das, führt es fort, unterstützt das, was gut, was nützlich ist, was dich und deinen Mitmenschen Gott näher bringt, was Menschen aus der Not rettet, was Zusammenleben verbessert, was also den Menschen nicht verletzt, sondern aufbaut, was Segen und gute Früchte bringt. Und wem das zu allgemein ist, der kann zum Beispiel die 10 Gebote lesen, die im 2. Buch Mose zu finden sind, im Kapitel 20. Das ist ein guter Prüfungsmaßstab, die 10 Gebote. Was ist gut? Was kann man behalten? Oder im Neuen Testament das neue Gebot, das Jesus gibt, was dem Gebot der Liebe entspricht, was die Liebe zu Gott, die Liebe zu deinem Nächsten fördert. Was dem nicht entspricht, kann nicht gut sein. Was die Liebe zu Gott oder die Liebe zu deinem Nächsten fördert, ist gut. Also, haltet euch an das, führt das fort, unterstützt, was die Liebe zu Gott, die Liebe zu deinem Nächsten bedeutet oder auch fördert. Und ich sage immer euch, 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 für mich gilt das in erster Linie natürlich auch. Ich wähle mal eine andere Farbe, eine Signalfarbe. Wer mit diesem Maßstab an sein Leben rangeht, der wird sich an das Gute halten nach der Prüfung. Es gibt viele Beispiele, was gut ist oder was auch nicht gut ist. Und wir werden solche Beispiele sicherlich in den kommenden Sonntagen in diesem Jahr hören und auch hören, was vielleicht nicht so gut ist. Und dazu wäre es schön, auch als kleiner Vorsatz vielleicht, möglichst oft dabei zu sein, ob online oder hier persönlich. Und die Gemeinschaft zu pflegen und gemeinsam Gottes Wort zu hören und danach zu tun. Amen. Lass uns noch aufstehen und beten. Herr, ich danke dir für diese Jahreslosung, die in unser Leben spricht, die in unseren Alltag spricht. Und du kennst unsere Herzen, du siehst, wie es da drin aussieht. Und du siehst, dass wir vielleicht auch oft scheitern an dieser Prüfung und dass wir uns fürs Böse oder das Schlechte entscheiden, weil unser natürlicher Mensch das einfach so tut. Ich möchte dich bitten für dieses anstehende Jahr, dass wenn wir alles prüfen, ja, dass es erstmal geschieht, dass wir uns furchtlos mit Dingen auseinandersetzen, dass wir prüfen, dass wir fallen lassen, was nicht gut ist, dass wir das meiden, was böse ist, ja, und dass wir das in uns fördern, dass wir dem Raum geben, was gut ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass dein Geist uns dabei anleitet. Und so möchte ich dir das Jahr anbefehlen und dich bitten, dass wir in dem ganzen Prüfen einfach hinwachsen zu dir, dass wir dir ähnlicher werden, ja, dass wir dabei lebendige Steine sind, in deinem Tempel, auch Vorbilder, ja, dass Menschen in uns dich erkennen können. Hilf uns dabei, Herr Jesus. Amen.